Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp May, guten Abend. Es war ein besonderer Tag für den Deutschen Bundestag mit einem besonderen Gast.
Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden.
Charles III., Großbritanniens immer noch neuer König, mit einer launigen Rede, größtenteils auf Deutsch, dankbar aufgenommen von den Abgeordneten. Mehr zum zweiten Tag des Staatsbesuchs später in dieser Sendung. Außerdem, die Zahl der registrierten Straftaten in Deutschland ist deutlich gestiegen, unter anderem im Bereich der sexuellen Gewalt gegen Kinder. Woran das liegt, erklärt gleich im Interview Thomas Gabriel Rüdiger, Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Und wegen angeblicher Spionage hat der russische Geheimdienst einen US-Journalisten verhaftet, auch dazu später mehr. Wir starten aber erst einmal in Deutschland mit den gescheiterten Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst. Auch die dritte und entscheidende Tarifrunde zwischen den kommunalen Arbeitgebern auf der einen und den Gewerkschaften Verdi und dem Deutschen Beamtenbund auf der anderen Seite hat keine Einigung gebracht. Nun soll es ein Schlichtungsverfahren geben, während dem nicht gestreikt werden darf. Bis zum Beginn der Friedenspflicht. Am Sonntag hat Verdi einzelne Warnstreiks, aber keine größeren Arbeitsniederlegungen angekündigt. Alles Weitere von Volker Findhammer.
Es hätte eigentlich anders laufen sollen nach dem großen bundesweiten Warnstreik am vergangenen Montag. Darauf hatten alle Tarifpartner für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gesetzt. Doch nach 3 Tagen intensiver Verhandlungen machte sich vergangene Nacht Ernüchterung breit.
Wir mussten feststellen, dass Bund und Kommunen, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht in der Lage sind, den notwendigen Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen,
erklärte Verdi-Chef Frank Wernicke kurz nach Mitternacht und stufte damit die Verhandlungen als gescheitert ein. Denn sowohl bei dem von den Gewerkschaften geforderten Mindestbetrag von 500 Euro pro Monat als auch bei der Forderung, die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst um 10,5% anzuheben, gab es auch am dritten Verhandlungstag keine Annäherung.
Wir hätten uns ausdrücklich gewünscht, heute, morgen oder wann auch immer weitermachen zu können. Denn die Brücke, die wir geschlagen haben, ist keine gewesen, die man hätte nicht begehen können. Insoweit steht uns die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
Erwiderte die Verhandlungsführerin der Kommunen Katrin Welge, Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen. Die kommunalen Arbeitgeber, aber auch der Bund, hatten die Forderungen der Gewerkschaften als insgesamt nicht finanzierbar zurückgewiesen.
Wir wären bereit gewesen, 8% Erhöhung zu zahlen bei einem Mindestbetrag von 300 Euro und zusätzlich 3.000 Euro Inflationsausgleichspauschale. Das wäre steuerfrei gewesen,
erklärte Innenministerin Nancy Faeser, die das Scheitern der Verhandlungen bedauerte. Die Gewerkschaften müssten Reallohnverluste verhindern und für einen nachhaltigen Inflationsausgleich streiten. Das sei von Anfang an klar gewesen, betonte der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Ulrich Silberbach. Aber dazu sei die Arbeitgeberseite nicht bereit gewesen. Jetzt soll ein Schlichtungsverfahren den Streit lösen, zu dem Innenministerin Nancy Faeser unmittelbar nach dem Scheitern der Verhandlungen aufgerufen hat. Damit ist das weitere Verfahren erst einmal festgelegt. Die noch zu bildende Schlichtungskommission hat Zeit bis Mitte April, einen Einigungsvorschlag für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen vorzulegen. Als Vorsitzender der Schlichtungskommission wurde der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbrath für die Arbeitgeberseite und für die Gewerkschaften der ehemalige Bremer Staatsrat Hans-Henning Lühr ernannt. Die Schlichtungskommission wird ihre Arbeit bereits in der kommenden Woche am 6. April aufnehmen. Die Schlichtung geht mit einer Friedenspflicht für die Tarifparteien einher, sodass weitere Streiks rund um die Ostertage ausgeschlossen sind. Am Nachmittag begründete Verdi-Chef Frank Wernicke noch einmal die wesentlichen Gründe für das Scheitern. So hätten die Arbeitgeber am Verhandlungstisch auch nur 7 und keine 8% Lohnerhöhungen angeboten. Und das bei einer Laufzeit von über 24 Monaten. Aber ein Plus von 3,5% pro Jahr bleibe weit hinter den Preissteigerungen zurück und sei damit völlig inakzeptabel. Jetzt müsse man aber das Schlichtungsergebnis abwarten.
Wir gehen mit dem Ziel, in diese Schlichtung rein, zu einer Verständigung zu kommen. Falls das Wiedererwarten nicht der Fall sein sollte, müssten wir die Lage bewerten, irgendwann dann in der zweiten Aprilhälfte.
Über das Schlichtungsergebnis, das nicht mehr als eine Empfehlung sein wird, müssen die Tarifpartner jedoch erneut verhandeln, um zu einem Abschluss zu gelangen.
Volker Findhammer berichtete. Der Brexit hat das deutsch-britische Verhältnis ohne Frage lange eingetrübt. Erst langsam mit der Klärung der letzten Streitfragen über den EU-Austritt und der gemeinsamen Unterstützung der Ukraine nähern sich das Vereinigte Königreich und die EU-Staaten wieder an. Und so hat dieser Staatsbesuch des neuen Königs Charles III. Noch einmal eine besondere, eine politische Symbolik. Der Brexit war gestern enge Verbündete, Partner, Freunde sind wir dennoch und wollen es auch bleiben. In dieser zunehmend von Krisen bestimmten Welt. Dazu passend ein britischer König mit deutschen Wurzeln, der seine launige Rede im Bundestag größtenteils auf Deutsch hält und fast schon mit Begeisterung von den meisten Abgeordneten empfangen wird. Beobachtungen von Frank Kapellan.
Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein.
Und es ist ein großer Moment für den Deutschen Bundestag. Der Saal ist voll, der Kanzler mit komplettem Kabinett vertreten. Joachim Gauck und Christian Wulff sitzen als frühere Staatsoberhäupter auf der Ehrentribüne. Ein König unter der Kuppel, das gibt es nicht alle Tage.
Die ikonische Glaskuppel ist ein Symbol für die Transparenz des Parlaments.
Es war ein britischer Architekt. Norman Fosters Kuppel ist das Wahrzeichen des Deutschen Bundestages.
Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat Sinn für Symbolik, als sie King Charles und Gemahlin Camilla Punkt 12 im Parlament empfängt. Es ist ein herzlicher Besuch. Zum Volkstrauertag 2020 hat er schon einmal hier gesprochen. Diesmal geht es wiederum um den Krieg, um die dunklen Seiten der gemeinsamen Geschichte. Vor allem aber stellt er die deutsch-britische Freundschaft in den Mittelpunkt, die auch der im letzten Jahr verstorbenen Queen so wichtig war.
Meine Mutter wusste, welch enorme Errungenschaft diese Versöhnung bedeutete. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich einen besonderen Platz im Herzen der Deutschen Roboter.
Blumengebinde zieren die Tische der Stenografen, Bundespräsident Steinmeier und Frau lauschen dem Thronfolger, der Kanzler, der Präsident des Verfassungsgerichtes. Charles kommt als Botschafter seiner Regierung. Der Brexit konnte den engen Beziehungen beider Länder nichts anhaben. Das ist seine Botschaft, auch die von Sozialdemokratin Bärbel Baas.
Großbritannien wurde uns Deutschen zum Freund und unterstützte die Wiedervereinigung. Auch das vergessen wir nie.
King Charles erinnert an die Verantwortung beider Länder bei der Hilfe für die Ukraine. Größte Geberländer, militärische Unterstützer. Wir sind erschüttert von Leid und Zerstörung.
Aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine.
Der König spricht überwiegend Deutsch, nur hin und wieder switcht er ins Englische und er zeigt feinen Sinn für Humor. Der Monarch sorgt für Heiterkeit im Hohen Haus.
In den letzten 50 Jahren haben wir viel zusammen gelacht, sowohl übereinander als auch miteinander.
Und während Miss Sophie's the same procedure as every year, James,
hoffentlich kein korrektes Bild des modernen Großbritannien vermittelt, gehört es doch, wie ich weiß, zu einem deutschen frohen neuen Jahr.
Dinner for One ist den Briten allerdings weitgehend fremd. Die Leidenschaft für den Fußball aber teilen sie mit den Deutschen.
Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke, da besonders an Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften.
Etwas ernster spricht er dann wieder über den Klimawandel, fordert Deutschland und Großbritannien dazu auf, gemeinsame Anstrengungen fortzusetzen.
Today the United Kingdom and Germany are Europe's two largest producers of power from offshore wind.
Die größten Produzenten von Strom aus Offshore-Windkraftanlagen, das kann sich doch sehen lassen, meint der König. Lassen Sie uns da weitermachen im gemeinsamen Kampf für eine bessere Zukunft.
Unsere gemeinsame Zukunft verlangen von uns nichts Geringeres.
König Charles im Bundestag, Frank Kapellan, berichtete. Wird Deutschland gewalttätiger. Zumindest die Zahlen der neuen Kriminalstatistik legen das nahe. 11,5% mehr registrierte Straftaten in 2020 verglichen zum Vorjahr. Eine Trendumkehr, nachdem die Zahl jahrelang zurückgegangen war. Insbesondere bei Minderjährigen hat die Zahl der Delikte zugenommen. Erschreckende Befunde auf den ersten Blick. Dennoch plädieren die zuständige Bundesinnenministerin und der Chef des Bundeskriminalamtes für einen differenzierten Blick. Dirk-Oliver Heckmann war bei der Vorstellung der Kriminalstatistik dabei.
Für das Jahr 2022 weist die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, rund 5,6 Millionen Straftaten aus. Das sind 11,5% mehr als im Vorjahr. Ein Grund für die niedrigeren Zahlen in den vergangenen Jahren waren die Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Aber auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Zahl der Straftaten an um insgesamt 3,5%. Innenministerin Nancy Faeser.
Das ist ein deutlicher Anstieg. Wir sehen, in welchen Bereichen wir handeln müssen. Und trotzdem gilt weiterhin, wir sind ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land.
Kinder sind nicht nur Opfer von Straftaten, auch unter den Tatverdächtigen sind jetzt mehr Personen unter 14 Jahren. Hier gab es verglichen mit dem Vorjahr einen Anstieg von mehr als einem Drittel. Neu ist, Kinder und Jugendliche teilen, oft ohne Kenntnis eines strafrechtlichen Hintergrundes, Kinder- und Jugendpornografische Bilder und Videos über soziale Medien und verbreiten sie somit. Der Anteil der unter 18-jährigen Tatverdächtigen liegt bei diesem Delikt bei über 41%. Über 780.000 Tatverdächtige besitzen keinen deutschen Pass. Darunter sind auch gut 300.000 zugewanderte Personen, also Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge oder Personen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Jugendliche begingen seit jeher die meisten Straftaten pro Kopf. Darauf wies BKA-Präsident München. Das Risiko, kriminell zu werden, werde gesteigert durch ökonomische Aspekte, eigene Gewalterfahrungen oder Stressbelastungen wie der Corona-Pandemie. Diese Faktoren betreffen nicht deutsche Kinder und Jugendliche besonders stark, insbesondere solche, die etwa aus der Ukraine oder aus Bürgerkriegsländern nach Deutschland geflohen seien.
Gerade diese vulnerablen Altersgruppen sind unter den zugewanderten Geflüchteten besonders zahlreich vertreten. Von den rund 1,1 Millionen seit letztem Jahr Februar aus der Ukraine nach Deutschland Geflüchteten sind etwa 35% im Alter von unter 18 Jahren. Und das sehen wir jetzt auch in der PKS.
Die negative Entwicklung sei allerdings nicht automatisch alarmierend. Auch 2015-16 habe man eine solche Entwicklung beobachtet, die in den Folgejahren aber wieder zurückgegangen sei. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Throm monierte gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, die Ampel dürfe sich auf dem Feld der Ausländerkriminalität nicht der Realität verweigern.
Nur wenn man ein Problem auch erkennt und annimmt, dann ist man in der Lage, auch das Problem zu lösen. Und dazu gehört einfach dazu, dass die völlig ungesteuerte Migrationspolitik der Ampelkoalition auch dazu führt, dass natürlich auf der anderen Seite entsprechende Straftaten deutlich zunehmen.
Auch bei der Verbreitung von kinderpornografischem Material sehe die Bundesregierung tatenlos zu. Insbesondere FDP und Grüne weigerten sich, eine Mindestspeicherdauer für Internetverbindungsdaten einzuführen.
Dies ist nicht mehr verantwortbar. Ich fordere die Ampel auf, sich endlich hier zu einigen und den Ermittlungsbehörden die Werkzeuge an die Hand geben, die die schlimmen Verbrechen bei der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte endlich bekämpfen.
Aus Berlin Dirk-Oliver Heckmann. Thomas Gabriel Rüdiger leitet das Institut für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und forscht und arbeitet zur digitalen Form der Polizeiarbeit und digitalen Straftaten. Mit ihm habe ich vorhin über die Zunahme der Straftaten im Bereich von sexueller Gewalt an Kindern gesprochen. Guten Abend, Herr Rüdiger.
Schönen guten Tag.
Sexuelle Gewalt an Kindern, wird das Problem immer größer?
Also das Problem war schon immer groß. Eventuell ist es jetzt nur so, dass es ein bisschen offensichtlicher wird, weil noch mehr angezeigt wird. Und es also aus dem sogenannten Dunkelfeld noch stärker in das Hellfeld tritt und dadurch die Sensibilität für das Thema wahrscheinlich noch größer ist. Aber auch die Digitalisierung könnte trotzdem auch einen Aspekt haben, dass es hier eine Zunahme gibt.
Inwiefern könnte die Digitalisierung da einen Aspekt haben?
Weil es noch nie so einfach war für Sexualtäter und Sexualtäterinnen wie heute, A, an das Material zu kommen, B, das Material zu tauschen und C, direkt Kontakt mit Kindern aufzunehmen.
Das heißt, dann wird sozusagen das Problem ja doch immer größer, einfach weil die technischen Möglichkeiten leichter werden, beziehungsweise weil es für Täter einfacher ist, durch das Internet, durch die Digitalisierung Straftaten zu begehen?
Ja, könnte man so sagen, aber es ist halt nicht so, dass das jetzt ein Phänomen von dem letzten oder vorletzten Jahr ist, sondern das haben wir seit ungefähr 10 Jahren. Und deswegen ist in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, hat man diesen Anstieg gehabt. Aber jetzt zum Verhältnis zum Beispiel vor 5 Jahren würde ich nicht unbedingt sagen, ob man weiß, ob es da jetzt einen Anstieg gab oder nicht.
Und durch die großen Fälle, die wir jetzt in den letzten Jahren haben, ist diese Sensibilisierung so groß geworden, dass wir jetzt diesen starken Anstieg haben?
Das würde ich so nicht sagen. Also es ist so, die großen Fälle haben eine Sensibilität in der Gesellschaft hervorgerufen, die vielleicht vorher in dieser Form nicht ganz da war. Aber die Anstiege, die wir jetzt zu verzeichnen haben, die sind oder basieren auf einem anderen Phänomen. Die basieren darauf, dass die Mehrzahl dieser Zunahmefälle auf Kinder und Jugendliche als Tatverdächtige zurückzuführen ist.
Wie kommt das?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Normalerweise ist das so, wenn man zum Beispiel über das Phänomen sogenannter kinderpornografischer Inhalte spricht, dann wird man, wie Sie vermutlich auch im ersten Moment, an erwachsene Täter denken, Täterinnen, die im Darknet unterwegs sind und dort zum Beispiel schwerste sexuelle Missbrauchsdelikte an Kindern aufzeichnen und posten. Und diese Täter, die gibt es und die sind ein großes Problem. Gleichzeitig haben wir aber tatsächlich die Tendenz, dass so jeder zweite Tatverdächtige mittlerweile Kind und Jugendliche ist. Und wie passiert das? Da gibt es mehrere Mechanismen. Zunächst kannst du ein Kind haben, auch einen Minderjährigen, der sich tatsächlich kinderpornografische Inhalte irgendwo aus dem Internet besorgt, zum Beispiel im Darknet, und diese Daten dann teilt, zum Beispiel in Klassenchats. Dieser Täter ist aber eher selten. Also das würde ich sagen, ist nicht die Mehrheit. Dann gibt es aber noch eine zweite Variante. Und zwar, dass man tatsächlich in diesem Klassenchat ist und dass jemand das dort reinpostet und alle, die in dem Klassenchat sind, laden sich im Prinzip automatisch diese Bilder ja herunter durch diese automatische Download-Funktion. Und in diesem Moment besteht der Anfangsverdacht dieser Strafbarkeit gegen jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin in diesem Chat. Und das führt zu einer Vielzahl von Anzeigen, selbst wenn die das gar nicht wollten, wenn sie es nicht sofort dann wieder aus ihren Galerien herauslöschen. Und das können Sie sich vorstellen, was das für Fallzahlen produziert, nämlich leider an den Schulen. Es gab eine Situation in Dortmund, die ist berichtet worden, von 400 Ermittlungsverfahren gegen Schüler und Schülerinnen an einer Schule in so einer Konstellation.
Einfach nur, weil die einmal sozusagen auf Download geklickt haben, ohne groß nachzudenken?
Nee, nicht mal auf Download geklickt haben, sondern sie sind in einem Klassenchat, in einer Chatgruppe. Jemand postet dort einen kinderpornografischen Inhalt, weil er nicht mal weiß, dass es vielleicht Kinderpornografie ist, oder er findet es lustig. Da gibt es einige Beispiele für, will ich jetzt nicht ausführen, was das genau ist, aber da gibt es einige Beispiele für. Und dann kennen Sie das vielleicht. Sie sind in Ihrer Gruppe und dann lädt sich das auf Ihr Gerät hier herunter. Sie werden das in Ihrer Galerie sehen. Und wenn Sie das dann nicht sofort löschen oder andersweitig zum Beispiel zur Anzeige bringen, besteht für jeden, der das nicht sofort macht, der Anfangsverdacht einer Besitzstrafbarkeit, weil sie nämlich das besitzen.
Das klingt ja so ein bisschen, als sei die Gesetzeslage falsch.
Absolut, die ist auch in diesem Zusammenhang falsch, das muss man so sagen. Aber ich wollte noch ganz kurz noch den dritten Punkt zu Ende bringen, weil der ja auch wichtig ist. Und der gehört auch zu dieser Gesetzeslage ein bisschen mit dazu. Jetzt haben wir auch noch das Phänomen, dass zum Beispiel ein 14-jähriges Mädchen einen 13-jährigen Freund hat. Und die betreiben zusammen sogenanntes Sexting. Die tauschen sich also freiwillig sexualisierte Nachrichten aus und machen Bilder von sich. Und wenn der 13-Jährige von sich ein Nacktbild macht und es einer 14-jährigen Freundin sendet, dann macht sich die 14-Jährige an dem Nacktbild des Jungen strafbar wegen Besitz und Anschaffen oder Verbreiten, je nachdem, was sie gemacht hat, von kinderpornografischen Inhalten. Das heißt, wir kriminalisieren hier in der jetzigen Gesetzeslage tatsächlich auch die ersten sexualisierten Heranwachsen oder das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen, was ich für total schwierig halte. Und Sie haben nach der Gesetzeslage gefragt. Ja, die Gesetzeslage ist hier jetzt total schwierig, weil der Gesetzgeber seit 2015 im Prinzip gesagt hat, auch nachvollziehbarweise, er will alles eigentlich schwerstmöglich bestrafen. Das hat ja im vorletzten Jahr nochmal zu der Heraufstufung zu einem Verbrechenstatbestand geführt. Es führt aber jetzt auch zu Konstellationen, dass wirklich fast alles in diesen Konstellationen strafbar ist und es zum Beispiel nicht mal mehr eine einfache Methode gibt, wenn sie auf sowas stoßen, das zur Anzeige zu bringen. Was sie auf gar keinen Fall machen dürfen, ist zum Beispiel, in einem Klassenchat wird ein Bild gepostet und ein Schüler oder ein Lehrer kriegt das irgendwie mit und kommt auf den Gedanken, da mache ich einen Screenshot von oder lass einen Screenshot von machen, lass mir das zusenden, um das als Beweismittel zur Anzeige zu bringen. In dem Moment, wo derjenige das anordnet oder sich dazu senden lässt, macht er sich selber strafbar wegen kinderpornografischen Inhalten. Und als Lehrer würdest du in dem Moment im Prinzip auch deinen Job verlieren, weil es nämlich seit einem Jahr im Verbrechenstatbestand ist. Und damit bist du dann strafbar. Und es gibt mittlerweile sogar schon solche Fälle.
Also das ist jetzt nicht nur reine Theorie, das passiert tatsächlich auch genauso in der Praxis.
Ich kann Ihnen einen aktuellen Fall tatsächlich auch erzählen. Und zwar vor einigen Wochen ist ein Gerichtsurteil bekannt geworden, dass Folgendes passiert. Ein 50-jähriger Mann hat auf dem Facebook-Konto seines Sohnes gesehen, dass das Facebook-Konto seines Sohnes gehackt wurde. Und auf diesem Konto, der war 30, der Sohn, da ist kinderpornografischer Inhalt gepostet worden. Und sein Sohn konnte ja auf seinen Facebook-Account nicht rauf, weil der war ja gehackt. Und dann hat der Vater gesagt, ich schick's dir mal schnell per WhatsApp zu und du gehst dann sofort damit zur Polizei. Er hat dann einen Screenshot gemacht von diesem Bild, hat es seinem Sohn zugesendet, von dem gehackten Account mit den Bildern, hat seinem Sohn zugesendet. Der Sohn ist damit zur Polizei gegangen. Der Sohn hat man gesagt, alles richtig gemacht, sofort zur Polizei, hier ist das in Ordnung. Aber ihr Vater hat das an sie versendet und hat es angefertigt. Das hätte er nicht gedurft. Und dieser Vater ist verurteilt worden zu einem Verbrechenstatbestand, eine Geldstrafe auf Bewährung heißt das. Und das Problem dabei ist aber, der ist jetzt ein vorbestrafter Sexualtäter. Der hat das jetzt überall eingetragen. Und der Richter hat gesagt, ist Irrsinn, aber es ist so gewesen.
Okay, ist das diese Problemlage der Politik bewusst? Ist das bekannt? Will man da ran?
Also, man muss es nochmal klar sagen. Vor 1,5 Jahren hat man relativ, ohne zu überlegen, diesen Tatbestand so geschaffen und so erhöht.
Das war noch
und
zur GroKo-Zeiten, ne? Das war die GroKo.
Ja, glaube ich tatsächlich, ja. Es kam eher aus einer Initiative von Nordrhein-Westfalen, aufgrund genau der Erfahrungen, die die gemacht hatten. Und es wurde also dann zum Verbrechenstatbestand erhöht. Und gegenwärtig haben sich alle Landesjustizminister dafür und Justizministerinnen dafür ausgesprochen, also in der sogenannten JUMICO, Justizministerkonferenz, dass das wieder geändert wird. Und jetzt ist eigentlich der Bundesjustizminister am Zug, das auch zu machen und eigentlich fordern das wirklich, also Sie müssen noch eins wissen, da haben alle Praktiker aus dem gesamten kriminalpolitischen Bereich, haben vorher davor gewarnt, das zu machen. Und es wurde trotzdem gemacht. Und jetzt muss es nach 1,5 Jahren, im Prinzip wird das von allen gefordert, wieder zurückzuführen. Aber es ist noch nicht passiert. Und solange wie es nicht geändert wird, kann ich nur beschreiben, wie die Situation ist. Und man muss dran denken, wenn die Mehrheit oder fast die Hälfte der Tatverdächtigen in dem Bereich Kinder und Jugendliche sind, dann läuft doch irgendwas schief bei den Anzeigen. Und da muss man ran.
Okay, habe ich verstanden. Das Gesetz muss aus Ihrer Sicht geändert werden. Ein anderer Punkt ist aber natürlich, wenn so viele Jugendliche sowas machen und da ja ganz offensichtlich ein Problembewusstsein fehlt, beziehungsweise ein Unrechtsbewusstsein, haben wir auch ein Problem mit Aufklärung im Jugendbereich?
Absolut. Und zwar kann ich Ihnen ganz klar auch sagen, woran es liegt. Medienkompetenz ab der ersten Klasse, verpflichtend und flächendeckend an jeder Schule in ganz Deutschland. Das gibt es nicht. In Österreich haben sie ein Schulfach letztes Jahr eingeführt, digitale Grundbildung, auch mit digitaler Ethik, wo auch solche Themen mit besprochen werden. Wir in Deutschland sind im Jahr 2023 und bei uns ist ein Highlight, wenn an ein paar Schulen es so Pilotprojekte dazu gibt, die mal irgendwann evaluiert werden. Das ist viel zu spät. Kinder kriegen heute ab der ersten Klasse ein Smartphone. Und wenn sie ein Smartphone kriegen, können sie genau mit sowas konfrontiert werden. Und man muss den Kindern zumindest die Chance geben, dass die wissen, dass das nicht in Ordnung ist, was da passiert. Nur wenn keiner mit ihnen drüber redet, woher sollen die das wissen? Woher soll eine 14-Jährige wissen, dass sie sich nicht von ihrem 13-jährigen Freund ein Nacktbild senden lassen kann?
Thomas Gabriel Rüdiger, Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Herr Rüdiger, vielen Dank für das Gespräch.
Hat mich gefreut.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. 23.33 Uhr ist es Zeit für unsere Kurzberichte. Das türkische Parlament hat grünes Licht für den NATO-Beitritt Finnlands gegeben. Uwe Lüb.
Finnland kann endgültig der NATO beitreten. Als letztes Land hat die Türkei dem Antrag des Landes zugestimmt. Das Parlament in Ankara hat darüber entschieden. Zuvor hatte Präsident Erdogan seine Vorbehalte vor knapp 2 Wochen aufgegeben. Anlass dafür war, dass Finnland seinen Beitrittsantrag nicht länger mit dem Schwedens verknüpft hatte. Bei einem Treffen mit Finnlands Präsident Niinistö Mitte März in Ankara sagte Erdogan, Finnland habe konkrete Schritte eingeleitet, um die Bedingungen der Türkei für einen NATO-Beitritt zu erfüllen. Dabei geht es vor allem um ein konsequentes Vorgehen gegen Anhänger kurdischer Gruppen, die die Türkei als Terrororganisationen ansieht. In Schweden, so Erdogan, könnten sie dagegen weiter demonstrieren. Niinistö sagte, ohne Schweden fühle sich die NATO-Mitgliedschaft seines Landes aber nicht vollständig an. Finnland hat eine mehr als 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte es zusammen mit Schweden die Aufnahme in die NATO beantragt. Nachdem die Gespräche zwischen der Türkei und Schweden ins Stocken geraten waren, hatte Finnland seinen Beitritt zur NATO allein weiterverfolgt.
Die Deutsche Bahn hat ihre Jahresbilanz vorgestellt mit einer Rekordzahl an Fahrgästen, aber auch wieder Rekordverspätungen und Rekordverlusten. Johannes Frevel.
Die Deutsche Bahn war im vergangenen Jahr klar auf Erholungskurs aus der Pandemiekrise. Besonders bei der internationalen Bahnlogistik-Tochter Schenke und im Fernverkehr stiegen die Erlöse deutlich und brachten der Bahn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen ein mit 1,3 Milliarden Euro positives Betriebsergebnis im operativen Geschäft. Weil die Bahn kräftig investiert, stiegen zugleich Abschreibungen sowie Finanzierungskosten. Unter dem Strich drückten diese und weitere Effekte die Bilanz 277 Millionen Euro in die roten Zahlen. 2021 hatte die Bahn noch 911 Millionen Minus erwirtschaftet. Die Nachfrage nach klimafreundlicher Mobilität boome, sagte Bahnchef Richard Lutz. Er kündigte an, in diesem Jahr solle die Pünktlichkeit der Bahn trotz Bauarbeiten wieder deutlich über 70% steigen. 2022 kamen zeitweise 4 von 10 Fernzügen zu spät. Die Bahn erwartet in diesem Jahr erstmals 150 Millionen Fahrgäste im Fernverkehr. Das wäre mehr als jemals zuvor.
Und gute Unternehmensdaten und die nachlassende Inflation haben für einen guten Tag an der deutschen Börse gesagt. Konstantin Röse.
Nachlassende Ängste um den Bankensektor haben die Kurse an der Frankfurter Börse heute kräftig beflügelt. Der Leitindex DAX legte zu, noch besser lief es für die zweite Börsenliga. SDAX, MDAX und TecDAX gewannen deutlich hinzu. Rückenwind gaben einige Unternehmensmeldungen, zum Beispiel von Solartechnikkonzern SMA. Der SDAX-Konzern hat seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. SMA profitiert vom Geschäft um grüne Energie. Außerdem hat sich die Lieferfähigkeit verbessert. Papiere von SMA sprangen mehr als 20% nach oben. Gute Nachrichten gab es auch von der Lufthansa. Die Airline hat einen weiteren Schritt zur Übernahme der italienischen ITA Airways gemacht. Laut italienischer Regierung trafen beide Seiten erste Vereinbarungen. Die Lufthansa will sich eine Minderheitsbeteiligung sichern und hofft auf lukrative Flugstrecken in Europa. Weniger Beachtung als gedacht gab es an der Börse dagegen für die neuen Inflationsdaten aus Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt meldete, lag die Inflationsrate im März bei 7,4%. Ökonomen halten den Höhepunkt der Inflation zwar mittlerweile für überschritten, jedoch sei die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel weiter hartnäckig. Deshalb halten auch die Finanzmärkte weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank für notwendig. Der Euro war daher heute stärker. Der Leitindex DAX schloss den Handel mit 15.522 Punkten, ein Plus von 1,3%.
Über 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine, dazu wieder gestiegene Migrationszahlen übers Mittelmeer. Ein erneuter Stresstest für viele Länder und Kommunen in Deutschland, vor allem was die Unterbringung angeht. Und vom Bund komme zu wenig Hilfe. Eine Klage, die nun die Unionsopposition aufgenommen hat, CDU-Chef Friedrich Merz, hat zu einem Kommunalgipfel mit gut 200 Bürgermeistern und Landräten geladen, um über die Asyl- und Flüchtlingspolitik zu beraten. Die Einzelheiten von Panayotis Gavrilis.
Die Unionsfraktion hat zuhören wollen. Gut 200 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte sind gekommen. Fraktionschef Friedrich Merz betont, die Parteizugehörigkeit spiele keine Rolle. Allerdings kommen bis auf wenige Ausnahmen Kommunalpolitikerinnen und Politiker der CDU und CSU zu Wort.
Die Bundesregierung wird dieser gesamtstaatlichen Verantwortung nicht gerecht im Moment. Die duckt sich weg.
Wir haben mittlerweile als Stadt eine ukrainische Erzieherin angestellt, damit wir wenigstens ein bisschen integrieren können. Aber wir kriegen nie finanzielle Hilfe dafür.
Ich möchte, dass die Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, nicht auf die kommunale Ebene verteilt werden.
Und der Rechtsstaat ist gut und richtig, den wir haben, aber irgendwann ist auch mal gut. Und da muss man auch durchziehen und die Menschen zurückführen.
Überfüllte Erstaufnahmeeinrichtungen, zu wenig Wohnraum, zu wenig Kindergärtnerinnen, beklagen sie. Manche befürchten Konflikte zwischen bereits hier Lebenden und neu Dazugekommenen. Mehr Geld? Dagegen hat niemand etwas, aber ein Bürgermeister betont, Geld löse Probleme nicht mehr, decke sie allenfalls zu. Dabei sind die Unterbringungsmöglichkeiten regional unterschiedlich. Nicht alle sind mit dem Zuzug von Geflüchteten überfordert. Es gebe auf kommunaler Ebene sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, betont Stefan Neher, CDU-Oberbürgermeister in Rottenburg in Baden-Württemberg.
Wir können auf kommunaler Ebene auch sehr, sehr viel selber entscheiden. Wir haben über 2000 Flüchtlinge in unserer Stadt, Erstaufnahmeeinrichtungen auch schon 2015. Und die Bevölkerung steht weiterhin durchweg weil wir, glaube ich, vom Bischof über den Oberbürgermeister der Bevölkerung auch die Sicherheit geben, dass wir hier nicht überfordert sind mit der Situation, die wir vor Ort haben und die Unterstützung suchen.
Unionsfraktionschef Friedrich Merz hört zu und kritisiert auf seinem eigenen Gipfel die zwei bisherigen sogenannten Flüchtlingsgipfel der Bundesregierung. Die Ergebnisse seien für die Kommunen unverändert sehr unbefriedigend und unzureichend, meint der CDU-Chef, der dennoch davon spricht, eine gemeinsame Lösung erreichen zu wollen.
Mit der Bundesregierung, weil wir wissen, dass insbesondere eine so große Zahl von Flüchtlingen und zusätzlich von Asylbewerbern dieses Land an die Grenzen dessen bringt, was die Gesellschaft noch bereit ist zu akzeptieren. Wir wollen hier Lösungen haben, damit in diesem Land die Hilfsbereitschaft aufrechterhalten bleibt.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wirft der Bundesregierung zudem ignorantes und inakzeptables Verhalten gegenüber den Kommunen vor. Er nennt als Beispiel, dass von 24 Schreiben der Kommunalvertreter ans Kanzleramt nur 4 beantwortet worden seien. Dobrindt fordert, die EU-Grenz- und Küstenwachenagentur Frontex mit mehr Befugnissen und Personal auszustatten und fordert zudem mehr Abkommen mit Drittstaaten, um so aus seiner Sicht konsequenter abzuschieben.
Wer mit uns zusammenarbeiten will, der muss auch bereit sein, dass er seine Landsleute zurücknimmt, wenn sie hier kein Bleiberecht haben.
Der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Bernhard Daldrup weist die Vorwürfe der Union zurück. Man sei längst mit den Kommunen im Gespräch über die aktuellen Herausforderungen und der Bund gebe Milliarden für Unterbringung, Kita-Plätze, Integrationskurse und vieles mehr aus, um die Kommunen zu entlasten. Um effektiv zu unterstützen, meint Daldrup, seien aber auch die Länder gefordert, sie müssten das Geld zeitnah weiterleiten. Es gibt viel zu besprechen und viel zu lösen. Das nächste Bund-Länder-Treffen ist mit Bundeskanzler Olaf Scholz für den 10. Mai geplant. Aus den Kommunen ist bereits zu hören, das sei angesichts der Herausforderungen viel zu spät.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis. Journalisten leben gefährlich in Russland und spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor 13 Monaten gilt das auch für westliche Korrespondenten. Jetzt hat der Inlandsgeheimdienst FSB den US-Journalisten Evan Gershkovich vom Wall Street Journal festgenommen, wegen angeblicher Spionage. Das Weiße Haus bezeichnet die Vorwürfe umgehend als lächerlich, was Gershkovich wenig nutzen dürfte. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Frank Eichmann berichtet.
Im September 1986 wurde in Moskau ein US-Korrespondent wegen Spionageverdacht festgenommen und 20 Tage später gegen einen in den USA inhaftierten Sowjetbürger ausgetauscht. 37 Jahre vergingen bis zum nächsten Fall, soweit offiziell bekannt. Der KGB-Nachfolger FSB verhaftete in der Millionenstadt Jekaterinburg im Ural Evan Gershkovich, seit über 5 Jahren Moskau-Korrespondent des Wall Street Journal.
Bei dem Versuch, geheime Informationen zu erhalten, wurde der ausländische Bürger in Jekaterinburg inhaftiert,
meldete die Presseabteilung des Inlandsgeheimdienstes, es gehe um Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung. Kurz darauf sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten,
es gab ja schon eine Erklärung vom FSB. Das Einzige, was ich ergänzen kann, soweit wir wissen, wurde er auf frischer Tat ertappt.
Weitere offizielle Kommentare klangen, als sei in Russland die Unschuldsvermutung abgeschafft oder ausgesetzt. Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums,
in diesem Fall sprechen wir davon, dass er unter dem Deckmantel journalistischer Aktivitäten, eines Journalistenvisums und einer Akkreditierung an völlig anderen Aktivitäten beteiligt war.
Der 31-jährige Wall Street Journal-Korrespondent soll in und um Jekaterinburg unter anderem recherchiert haben, wie die Bevölkerung zu den Rekrutierungsbemühungen der Wagner-Gruppe steht. Das ist ein nichtstaatliches Militärunternehmen des Putin-Vertrauten Jewgeni Prigozhin, das zurzeit neben der russischen Armee in der Ukraine kämpft. Offiziell sprach der russische Geheimdienst davon, der Journalist habe Informationen über die Aktivitäten eines der Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes gesammelt. Die seit Kriegsbeginn verschärften Mediengesetze erschweren die Berichterstattung über Militärthemen und Militärunternehmen ohnehin erheblich, weil aber unter dem Paragraphen 276 des Strafgesetzbuches ermittelt wird, wegen Spionage, drohen Evan Gershkovich bis zu 20 Jahre Haft. Der Korrespondent wurde am Nachmittag in geschlossener Sitzung vor das Moskauer Bezirksgericht in Lefortowo gestellt. Er plädierte nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS auf nicht schuldig. Das Gericht ordnete dennoch eine zunächst zweimonatige Untersuchungshaft an, die aber auch nach dem 29. Mai verlängert werden kann. Mit großer Besorgnis und der Forderung nach Freilassung kommentierte das Wall Street Journal die Nachricht von der Festnahme des eigenen Korrespondenten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte, Journalisten dürfen nicht zur Zielscheibe werden.
Frank Eichmann, ein historisch trockener Sommer mit verheerenden Waldbränden im vergangenen Jahr und ein extrem trockener Winter. Frankreich muss sich Gedanken darüber machen, wie es mit der Ressource Wasser umgehen will. Präsident Emmanuel Macron hat heute den lange erwarteten Wasserplan vorgestellt. Den Ort dafür hätte der Präsident kaum zufällig gewählt. Die kleine Gemeinde Savines-le-Lac in Südfrankreich liegt am Lac de Serre-Ponçon, einem 20 Kilometer langen Stausee, dem größten Süßwasserreservoir Westeuropas. Abgesehen davon ist der See wichtig für die Stromerzeugung und ein beliebtes Touristenziel in der Region. Caroline Düller fasst die Maßnahmen zusammen.
Die Zahlen, die Emmanuel Macron präsentiert, sind ebenso nüchtern wie deutlich.
Le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050.
Bis 2050, also bis Mitte des Jahrhunderts, werden in Frankreich 30-40% weniger Wasser zur Verfügung stehen als jetzt. Erstmal gehe es aber darum, sich auf den kommenden Sommer vorzubereiten, so der Präsident.
Comme là aussi nous l'avons fait pour l'énergie, nous allons demander.
Ähnlich wie wir es letztes Jahr in Sachen Energiesparen gemacht haben, werden wir wichtige Sektoren auffordern, bis zum Sommer Wassersparpläne auszuarbeiten. Dazu werden sich die zuständigen Minister in den kommenden Tagen mit Vertretern dieser Sektoren treffen. Energie, Industrie, Tourismus, Landwirtschaft. Es funktioniert immer dann gut, wenn alle Verantwortung übernehmen und man die Anstrengungen teilt.
Et quand on sait que les efforts sont partagés.
Darüber hinaus hat Macron ein langfristiges Ziel ausgegeben. Bis 2030 sollen 10% des Wasserverbrauchs eingespart werden. Neben dem Energiesektor und der Industrie spielt dabei die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Knapp 60% des Wasserverbrauchs in Frankreich gehen auf diesen Wirtschaftszweig zurück. Hier sei die Herausforderung aber eine andere, betonte Macron.
Notre souveraineté alimentaire n'est pas négociable et le...
Unsere Souveränität bei der Lebensmittelversorgung ist nicht verhandelbar. Und wir haben hier ein einfaches Prinzip. Wir werden in Zukunft mehr bewässern müssen, aber mit der gleichen Menge an Wasser, die uns heute dafür zur Verfügung steht. Das heißt, wir brauchen Innovationen und eine bessere Organisation. Außerdem müssen wir Landwirte begleiten, wenn sie wasserschonend arbeiten. Deshalb werden wir 100 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung stellen, um solche Techniken zu fördern. Gerade in der Landwirtschaft sei darüber hinaus ein grundlegender Kulturwandel nötig, findet Gunnery Le Cousanet. Er ist Geograf und hat am letzten Bericht des Weltklimarates mitgeschrieben. Eine erste Möglichkeit, weniger Fleisch essen. Die Produktion braucht viel Wasser, das bedeutet Stress für die Böden. Zweitens eine umweltverträglichere Landwirtschaft, zum Beispiel indem man die Nitrat- und Pestizidbelastung reduziert, denn wir müssen uns auch um die Wasserqualität kümmern. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Böden wieder durchlässiger werden, dass Wasser durchkommt und die Grundwasserreservoirs erreicht, durch weniger Eingriffe in die natürlichen Landschaften. Es geht also um einen wirklich grundlegenden Wandel. Ein weiterer wichtiger Punkt des Wasserplans: Abwasser besser nutzen. Bisher wird in Frankreich nur rund 1% des aufbereiteten Abwassers wiederverwendet. Bis 2030 soll dieser Anteil laut Macron auf 10% steigen. Ein letzter, sehr greifbarer Punkt des Wasserplans: ein Preissystem, das private Verbraucher zum Sparen motivieren soll. Wir brauchen ein abgestuftes Preissystem, das an die Verantwortung appelliert. Die ersten Kubikmeter werden für alle weiterhin günstig sein. Also die Menge, die wir zum Trinken brauchen, zum Waschen und für den täglichen Gebrauch im Haushalt. Wer mehr verbraucht, zahlt dafür auch mehr. Das erscheint mir normal für einen Verbrauch, der nur dem Komfort dient. Und es soll ein Anreiz sein, um Wasser zu sparen. Insgesamt umfasst der Wasserplan rund 50 kleinere und größere Maßnahmen, die den Verbrauch drücken oder zumindest die Nutzung effizienter machen sollen. Ab September soll im Rahmen des Nationalen Wasserkomitees mindestens zweimal pro Jahr darüber berichtet werden, wie es bei der Umsetzung der Maßnahmen steht.
Der Bericht von Caroline Düller. Zurück in die Bundespolitik. Eigentlich sollte er jetzt Ruhe einkehren in der Ampel. Nach der Marathon-Koalitionsausschuss-Sitzung zu Wochenbeginn soll Schluss sein mit gegenseitigen Vorhaltungen. Doch ob das jetzt ein großer Wurf war oder doch nur Stückwerk auf dem allerkleinsten gemeinsamen Nenner, das immer noch viele Fragen offen lässt, das wird immer noch diskutiert. Und Diskussionsbedarf scheint jedenfalls auch innerhalb der Koalition reichlich vorhanden. Jörg Münchenberg.
Auch nach der grundsätzlichen Verständigung im Koalitionsausschuss geht die Deutungsdebatte über die erzielten Ergebnisse vor allem zwischen FDP und Grünen weiter. So wies heute FDP-Generalsekretär Bijan Djezrai Forderungen des Koalitionspartners zurück, beim Klimaschutz noch einmal nachzubessern. Schließlich habe man auch bei diesem Thema viel erreicht, sagte Djezrai den Sendern RTL und NTV.
Wir haben hier sehr, sehr viele Themen intensiv behandelt, deswegen aus meiner Sicht besteht auch nicht die Notwendigkeit, jetzt eine Nachspiel hier zu haben.
Laut Koalitionsausschuss sollen die bisherigen Sektor-Klimaziele für einzelne Bereiche wie Landwirtschaft, Industrie oder auch Verkehr aufgeweicht werden. Künftig soll es stattdessen möglich sein, die Ergebnisse der einzelnen Sektoren untereinander zu verrechnen. Umweltschützer werfen der Ampel deshalb vor, damit das Klimaschutzgesetz faktisch zu entkernen. Im Deutschlandfunk betonte Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen heute Morgen auch akuten Nachbesserungsbedarf.
Es ist ja bekannt und es haben ja auch deutlich gemacht, dass es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, für den Klimaschutz noch hätte mehr sein müssen, damit wir auf den 1,5-Grad-Pfad auch in Deutschland wirklich kommen. Das haben wir noch nicht erreicht und deswegen werden wir in einigen Bereichen eben auch weiter uns den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie wir die Emissionen deutlich runterbekommen.
Ohnehin müssen sich die Grünen weiterhin den Vorwurf gefallen lassen, schlecht verhandelt zu haben. Denn auch beim beschleunigten Straßenbau konnte sich die FDP durchsetzen. 144 Autobahnprojekte sollen demnach schneller umgesetzt werden können. Das aber sei kein einseitiger Erfolg für die Liberalen, betonte ebenfalls im Deutschlandfunk der FDP-Verkehrspolitiker Valentin Abel.
Der Ausbau der 144 Autobahnprojekte mit der Kopplung an einen verstärkten Ausbau der Solarerzeugung an diesen Strecken ist etwas, wo man, glaube ich, gesehen hat, dass beide Parteien hier mit einem Erfolg rauskommen können. Und ich glaube, auch beide Parteien hier wirklich Erfolge erreicht haben.
Doch nicht zuletzt Grünen-Parteichefin Ricarda Lang hatte nach dem Koalitionsausschuss gerade für die Bereiche Klimaschutz und Verkehr von schmerzhaften Zugeständnissen ihrer Partei gesprochen. Doch offenbar wird diese Bewertung nicht von allen Grünen geteilt. Denn bei Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck klang das gestern Abend im ZDF-Heute-Journal so.
Selbst wenn es so wäre, dass die Grünen nachgegeben hätten, was ich an vielen Stellen anders bewerten würde, selbst wenn es so wäre, wäre das so schlimm? Ist es nicht vielmehr so, dass irgendjemand ja mal einen halben Schritt auf die anderen zugehen müsste? Und ist es nicht vielmehr so, dass man vielleicht sogar fast stolz darauf sein kann, dass wir die Kraft haben, eine Regierung wieder mit zum Arbeiten zu bringen?
Doch absehbar ist, die Ampel bewegt sich weiter in schwierigem Fahrwasser. Denn zum einen müssen die Beschlüsse des Koalitionsausschusses nun umgesetzt werden. Da könnte es im Detail wieder neuen Streit geben, warnt auch FDP-Politiker Abel.
Der Koalitionsausschuss hat jetzt eine Richtung vorgegeben. Es wird jetzt darauf ankommen, diese Ergebnisse des Koalitionsausschusses in Gesetze umzumünzen. Und da werden wir natürlich innerhalb der Ampel um die Details feilschen.
Zum anderen steht aber auch noch die Einigung über den Haushalt 2024 an. Hier aber liegen die Vorstellungen innerhalb der Ampel ebenfalls weit auseinander. Oder wie es der FDP-Generalsekretär heute formulierte, in der Bundesregierung gäbe es weiterhin kein gemeinsames Verständnis über die finanzpolitische Realität im Land.
Der Bericht von Jörg Münchenberg. Und zum Schluss noch diese Meldung, dass eine Grand Jury in New York für eine strafrechtliche Anklage des früheren US-Präsidenten Donald Trump gestimmt hat. Das hat Trumps Verteidigung gerade bekannt gegeben. Es geht um die mutmaßliche Schweigegeldzahlung an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Ein Novum, noch nie ist ein früherer US-Präsident strafrechtlich angeklagt worden. Weitere Einzelheiten gleich in den Nachrichten und sicher auch morgen dann in den Informationen am Morgen ab 5.05 Uhr. Mit meiner Kollegin Silvia Engels. Und zum Schluss des Tages noch der erste Blick in die Zeitung von morgen, zusammengestellt von Benjamin Paris aus unserer Nachrichtenredaktion, gelesen von Agnes Pollner.
Die Zeitungen von morgen beschäftigen sich unter anderem mit der Festnahme eines US-Journalisten in Russland. Die Frankfurter Rundschau schreibt: Der russische Autokrat Wladimir Putin setzt mit dem Haftbefehl gegen den US-Journalisten Evan Gershkovich seinen jahrelangen Feldzug gegen freie Medien fort und erweitert ihn zugleich, indem er erstmals seit Ende des Kalten Krieges wieder einen Korrespondenten wegen Spionagevorwürfen festnehmen ließ. Zugleich erhöht er erneut den Druck gegen alle Journalisten aus dem Ausland, nur ja nichts Falsches zu schreiben. Putins Schritt kommt alles andere als überraschend. Die Lausitzer Rundschau meint, für die Berichterstattung über den Krieg bedeutet das nichts Gutes. Vor allem ist es ein Zeichen, dass die russische Regierung angesichts der stockenden Offensive in der Ukraine und der Nachschubprobleme nervös wird. Die Einschränkung freier Berichterstattung beweist immer, dass die Mächtigen sich nicht in die Karten schauen lassen möchten. Es ist kein Zeichen von Stärke, sondern eines von Schwäche. Die Berliner Morgenpost geht auf die Rede von König Charles III. Im Deutschen Bundestag ein. Bei seiner Rede wurde es, wie am Abend zuvor beim Staatsbankett, politischer. Doch auch hier überraschte König Charles wieder, als er Teile der Rede in gutem Deutsch vortrug, über Dinner for One witzelte oder sich sogar über sein Alter lustig machte. Er sei schon über 40 Mal in Deutschland gewesen, so der König. Darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind, aber auch, wie lange es mich schon gibt. Sympathischer geht es kaum. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, sollte ein König im Bundestag reden? Warum nicht? Charles III. Ist das Oberhaupt eines befreundeten Staates. Zuhören darf man zunächst einmal jedem, wenn er respektvoll und höflich ist. Verbeugen aber sollte sich niemand, weder im übertragenen Sinne noch in der Realität. Außerdem beschäftigt sich die Tageszeitung mit den gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. In der Nacht zum Donnerstag ist ein unbefristeter Streik im öffentlichen Dienst näher gerückt. Ein kleiner Vorgeschmack davon, was das bedeuten würde, haben die punktuellen Warnstreiks von der Kita bis zur Müllabfuhr in den vergangenen Wochen und der eintägige bundesweite Mobilitätsausstand Anfang der Woche geliefert. Nein, für die Bürgerinnen und Bürger sind das keine schönen Aussichten. Und die Volksstimme aus Magdeburg notiert: Mit dem zuletzt nochmals aufgestockten Angebot der Arbeitgeber war man schon bei knapp 80% der Gewerkschaftsforderung und zusätzlich 3.000 Euro steuerfreier Zahlung. Was daran unüberbrückbar sein soll, bleibt das Geheimnis von Verdi-Chef Frank Wernecke. Verdi und Beamtenbund überziehen hier eindeutig.
Vielen Dank an Agnes Pollner und Benjamin Paris für die Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier geht's nach den Hymnen und den Nachrichten weiter mit der Radionacht und dem Kulturmagazin Fazit. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Nacht Ihnen und bis bald. Tschüss.